Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Comedians und Kabarettistinnen verwenden ja gerne viel Zeit darauf, sich ein Markenzeichen für ihre Bühnenfigur zu überlegen. Bei dem einen ist es eine Lockenperücke, bei der anderen ein pinker Jogginganzug. Camila de Feo hat sich ein ganz besonderes Accessoire ausgesucht, ein Haarnetz. Damit und mit einem strengen Dutt und einem noch strengeren, wadenlangen schwarzen Kleid wird sie zu La Signora. Mit ihrem neuen Programm ist Camila de Feo gerade auf Tour, unter anderem im Südwesten. Und ich freue mich, Sie jetzt zum Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Camila de Feo.
Hallo, hallo allerseits. Ich freue mich sehr.
Frau de Feo, eins müssen wir vorab klären. La Signora, das ist eine Bühnenfigur, ein Künstlername, aber Camila de Feo, so steht es ja tatsächlich in Ihrem Pass. Das klingt ja viel zu schön, um wahr zu sein.
Ja, also hier in Deutschland klingt das ganz besonders und exotisch. In Italien gibt es ganz viele, gerade in der Region um Neapel, also ganz viele, die meinen Namen tragen. Ach. Camila de Feo ist da ganz normal wie Brigitte Müller, also ein ganz durchschnittlicher Name. Aber hier ist es was ganz Besonderes und da bin ich ganz stolz drauf.
Ja, wie wurde denn aus Camila de Feo La Signora, wann und wie wurde diese Bühnenfigur geboren?
Also die Bühnenfigur gab es schon ein bisschen angehaucht. Damals als Musikerin, ich bin ja Akkordeonistin und habe etliche Projekte damals als Musikerin begleitet, nonverbal, einfach nur auf das Notenblatt schauend. Und irgendwann hatte ich das große Glück, eine Sopranistin begleiten zu können, die Franziska Dannheim. Und sie fing dann also nicht nur an, Tangos zu singen, sondern auch Anekdoten zu erzählen, die ein bisschen skurril waren. Und da sie immer bunte Kleider trug, hatte ich dann die Idee, gut, dann bin ich das graue Mäuschen und aus dem Grau wurde schwarz und die Haare wurden dann ganz glatt. Irgendwann kam der Dutt dazu und das Haarnetz habe ich tatsächlich in Dortmund in einem Theater, das lag da und ich habe das einfach auf den Kopf gesetzt und dann hatte ich so das Gefühl, das ist es. Ich bin fertig. Ich hatte nur noch keine Stimme, aber das Äußere war dann schon fertig. Genau. Das Muttermal, ich habe ja ein Muttermal auf der Wange, das wanderte dann noch. Mhm. Aber jetzt ist es immer an der gleichen Stelle. So ist es okay. Äußerlich bin ich fertig, ja. Innerlich entwickle ich mich immer mehr so. Und weiter.
Sie haben ja gerade schon angedeutet, Sie haben im Prinzip ganz humorlos angefangen mit der Kunst, nämlich mit einem Akkordeon. Als Achtjährige haben Sie die ersten Akkordeonstunden bekommen. Später haben Sie sogar Akkordeon studiert an der renommierten Folkwang-Hochschule. Ich habe ja schon öfter gehört, dass Leute quasi aus Not zum Akkordeon gekommen sind, weil die Wohnung zu klein war für ein Klavier. Wie war das bei Ihnen? Warum ausgerechnet Akkordeon?
Ja, das ist mein Vater geschuldet. Mein Vater ist ja quasi die letzte Generation der emigrierten Gastarbeiter. Und da in meiner Familie viel gesungen wurde immer, war es für ihn klar, dass die Erstgeborene Akkordeon lernt, damit sie eben die italienischen Volkslieder dann zu Hause, also in Oberhausen dann in ihrem neuen Zuhause klingen lassen kann und dass man dann ordentlich singt. Ja, und das habe ich dann eben auch getan. Es war auch günstiger, muss man auch sagen. Das Akkordeon war günstiger, als ein Klavier sich anzuschaffen. Insofern hat das gut gepasst. Ja. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe dann ziemlich schnell meinem Vater den Wunsch erfüllt und habe dann die sämtlichen neapolitanischen Volkslieder mir draufgepackt, die ab und zu in meinen Programmen auch noch zu hören sind.
Trotzdem,
also es begleitet mich immer noch, ja.
Ja, trotzdem hat das Akkordeon ja einen nicht ganz so guten Ruf, ne? Also Schiffer, Klavier, Quetschkommode.
Ja.
Ein Akkordeon beim Aufwachsen im Ruhrpott der 70er, 80er Jahre eher von Vorteil oder eher hinderlich?
Es war peinlich. Es war so peinlich. Als Pubertierende, ich habe es gar keinem erzählt, dass ich Akkordeon spielen kann. Obwohl ich wirklich sehr schnell gut war. Das war ja mein Problem. Also ich konnte ja noch niemals sagen, nein, also ich kann es nicht. Und die Lehrer haben sich ja auch nicht beschwert. Im Gegenteil, die haben mich dann immer weitergereicht, weil sie dann sagten, ich kann ihr nichts mehr beibringen. Sie muss weitergeführt werden, was ja auch nett und auch sehr kollegial war von den ganzen Lehrern. Aber ich habe es den Mitschülern, Freunden nie erzählt. Die haben es auch nicht mitgekriegt. Das war wirklich ein Parallelleben.
Aha.
So, ja, ja.
1973 sind Sie in Oberhausen geboren, als Kind sogenannter Gastarbeiter eben, wie man damals noch sagte. Ihre Eltern stammen aus Italien. War Ihnen früh klar, dass Sie einmal einen künstlerischen Beruf ausüben wollen?
Klar träumt man da als Kind immer von. Also ich habe schon sehr früh vor der Vitrine im Wohnzimmer getanzt. Also ich habe mich ja da drin gespiegelt und gesehen und fand mich immer ganz toll als Kind. Meine Mutter fand das eher nervig, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, wirklich da eine Ausbildung mal zu machen. Krankenschwester, das war das, was mir vorschwebte. Ich habe dann auch ein Praktikum gemacht dort im Krankenhaus und fand ganz schnell raus, nee, das ist nichts für mich. Also so viel Leid, ich würde die lieber zum Lachen bringen oder Freude, den Freude bereiten. Und dann blieb dann nur noch das Akkordeonstudium. Das war ja etwas, das kannte ich, war ich ja gut drin und habe dann auch direkt hochkant bestanden. Und da habe ich mich immer wohlgefühlt, auch im Studium. Es war immer das, was ich verstehe, was ich empfinden konnte. Es ist ja auch immer ein Mittel zum Zweck, sich auszudrücken.
Ja.
Und es ist bis heute noch. Das Akkordeon ist sehr wichtig für mich. Es ist quasi wie meine zweite Stimme.
Aber mit einem Akkordeon, also ich sag mal so, das Berufsziel La Signora ist jetzt ja nicht so schnell und direkt jedem vorgegeben. Und mit einem Akkordeon kann man ja gar nicht so viel anderes machen. Im Orchester gibt es keine Akkordeonisten. Also was war denn Ihr Gedanke während des Studiums, was Sie damit mal machen könnten?
Also das Problem des Akkordeonstudiums ist ja, man muss Akkordeon studieren. Es nannte sich damals Instrumentalpädagogik, damit man dann an den Musikschulen weiter, also auch unterrichten kann mit einer ordentlichen Gage. Mhm. Das ist quasi eine Ausbildung. Daraufhin kommt dann eben diese künstlerische Ausbildung, die nennt sich dann KA, künstlerische Ausbildung. Die habe ich dann auch angefangen und schnell abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich möchte gar nicht internationale Konzerte geben. Also meine Professorin hat ja damals dann schon geplant, ja, wir fahren nach Japan, wir machen. Ich dachte, nee, ich nicht. Mhm. Ich fand das immer toll, im Ensemble zu spielen. Für mich war das immer nur eine Art Hobby, das ich aber zu meinem Beruf machen konnte. Ich wollte mit anderen zusammen sein, ich wollte mit Menschen Kontakt haben und habe auch sehr, sehr früh angefangen zu unterrichten. Also mein Wissen, meinen Spaß weiterzugeben an dem Instrument. Darum ging es mir die ganze Zeit. Nicht um große Konzerte, das kam dann dazu, dass die Leute mich gefragt haben, hättest du mal Lust, hier Piazzolla zu spielen, die Hauptstimme? Und ja, warum denn nicht? Und habe das eben gemacht. Oder hast du mal Lust, einen Tango-Kurs zu machen? Ja, sicher, warum denn nicht? Also es war immer nur Freude, kein Plan dabei. Mhm. Waren Zufälle auch manchmal, ne?
Ja. Aufgewachsen in Oberhausen, Studium in Essen, also diese Ruhrpott-Sozialisierung, die verheimlicht auch La Signora nicht. Die hat manchmal auch so eine ganz schöne Kodderschnauze. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass sich die italienischen und die Oberhausener Wurzeln in La Signora vereinen?
Weil ich das bin. Ich bin beides. Ich habe einmal diese Sehnsucht nach Italien, die meine Eltern mir eingepflanzt haben seit der Geburt. Und das ist ein schönes Phänomen, weil die meisten Erstgeborenen, emigrierter Gastarbeiter, die haben genau diese gleiche Sehnsucht, weil sie einfach sehr viel mitbekommen haben. Und natürlich, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich verstehe die Leute. Ich tick auch so. Am Anfang war es schwierig, weil ich dachte, oh, ich muss jetzt Hochdeutsch sprechen. Aber ich hatte dann meine ersten Auftritte in Baden-Württemberg. Und habe dann gemerkt, Moment mal, die geben sich ja überhaupt gar keine Mühe, Hochdeutsch zu sprechen. Dann muss ich mich ja auch nicht schämen, dann kann ich loslassen. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und jetzt ist es ja auch nicht so kompliziert, Ruhrpott zu sprechen. Die Leute verstehen mich ja. Es sind manchmal kleine Vokabeln, die dann vielleicht nicht jeder versteht, aber im Kontext ist allen klar, was ich meine. Und ich finde, das ist auch was Überraschendes, wenn jemand La Signora nicht kennt und sieht eine italienische ältere Dame vor sich, streng angezogen mit Dutt, und dann macht die den Mund auf und da kommt Ruhrpott raus. Das bricht ganz schnell das Eis auch.
Ja.
Das ist sehr sympathisch. Dieses Gefühl habe ich immer.
Vielleicht machen wir mal ein Experiment und versuchen mal, ob tatsächlich La Signora auf die nächste Frage antworten kann. Dann hören wir das
viel
nämlich
Glück.
Auch.
Ja.
Ja, gucken wir mal. Also denn die Frage wäre zum aktuellen Programm, das heißt ja groß, blond, erfolgreich. Das müssen Sie jetzt mal erklären, Frau La Signora.
Ja, Schätzchen, das ist ganz einfach. Guck mal, seit Jahrzehnten, aber seit unserer Geburt, fangen wir doch bei uns selber an. Da ist es doch so, dass jeder uns sagt, was du werden willst, was du sein sollst. Ne? Ich zum Beispiel, in mir drin, da wo du mich nicht anpacken kannst, da wo das so hell ist, dass du selbst da die Augen schließen musst, da in mir drin, da bin ich groß, blond und erfolgreich. Äußerlich, ja sicher, äußerlich, da bin ich Da bin ich so süß wie ein Rehkitz ohne Beine. Verstehst du? Wie ein Kolibri ohne Flügel. Wie ein Synchronsprecher ohne Zunge, damit du verstehst, was ich meine. Ist ja auch dein Metier, Schätzchen.
Mhm. Hast du? Ja. Ja, habe ich verstanden. Sehr schön. Wie erarbeiten Sie denn Ihre Programme eigentlich? Was ist das für ein Prozess?
Von Anfang an mit dem Publikum. Ich habe ja in Mixshows angefangen. Mixshows, das sind Shows, in denen ganz viele Künstler auftreten und so kurze Auszüge aus ihrem Programm vorstellen. Und ich hatte 10 Minuten, 15 Minuten und dachte, gut, ich probiere es mal aus bei so einer Karnevalsgesellschaft. Die kriegen das ja nicht mit. Die sind ja bestimmt betrunken. Und bin dann auf die Bühne und aus der Viertelstunde, die ich nur vorbereitet hatte, wurde dann eine Dreiviertelstunde. Also ich habe dann improvisiert und habe gemerkt, ach, das ist das, was die Leute wollen. Darauf stehen die. Jetzt fangen die an zu lachen. Und so ist es die ganze Zeit geblieben. Wenn ich Sachen ausprobiere, probiere ich es immer live vor dem Publikum. Klar weiß ich, was ich zu tun habe, in welche Richtung es geht, was ich sagen will. Aber wie ich es sage, wo die Pointen sind, das lerne ich jedes Mal live mit dem Publikum zusammen. Ja. Das ist ja das Tolle, das macht mir auch Spaß. Ansonsten hätte ich es schon längst aufgegeben, weil nur auf der Bühne stehen und irgendein Text vor mich, das wäre nicht meins. So finde ich es schöner, miteinander.
Apropos Publikum, das muss ich ja bei Ihnen immer so ein bisschen auf einiges gefasst machen. La Signora bewertet zum Beispiel gerne mal das Aussehen der Damen und Herren in den vordersten Reihen. Ist das dann wirklich alles spontan improvisiert?
Ja, also ich weiß ja nicht, wie die aussehen vorher.
Ich habe das Gefühl, La Signora ist immer nicht so begeistert vom Aussehen des Publikums.
Ach doch, doch. Es ist so, beispielsweise, eine Zeit lang war es sehr auffällig, dass Frauen immer glitzernde Oberteile anhatten. Mhm. Das ist mir natürlich aufgefallen. Und natürlich sage ich was dazu, also nicht ich würde ja niemals was sagen, aber La Signora, ne, dass denen das zwar steht, aber dass sie fast erblindet, weil sie die ganze Zeit nur glitzert. Also einerseits fällt ihr das auf, gibt ihr einen Kommentar, würde aber niemals sagen, das steht ihr nicht oder sieht schlecht aus, im Gegenteil. Also sie sagt dann immer, ich erblinde zwar, aber dir steht das wenigstens, Schätzchen. So, also es ist immer beides dabei, weil ich möchte nicht die Leute vergraulen, das wäre ja schrecklich.
2022 haben Sie den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, sowas wie der Oscar der Szene. Was kann da denn jetzt eigentlich noch kommen?
Ach, es gibt noch Ehrenpreise, die könnte ich noch alle abholen. Nein, also ich habe wirklich genug Preise jetzt. Das sind jetzt, glaube ich, 21 Stück, da habe ich letztens noch gezählt. Da sind also nicht nur renommierte Preise, die man kennt, wie den Deutschen Kleinkunstpreis oder den Stuttgarter Besen oder den Bayerischen Kabarettpreis, sondern auch Publikumspreise, die mir, muss ich ganz ehrlich sagen, viel lieber sind, weil das ist das Publikum, was mich honoriert und das finde ich ganz, ganz toll, weil ich ja fürs Publikum arbeite und nicht für mich. Trotzdem habe ich die Glocke, das ist ja dieser Kleinkunstpreis, Deutsche Kleinkunstpreis ist ja eine Glocke, die man bekommt, habe ich natürlich hier auf einem Ehrenpodest stehen. Also ich freue mich da schon drüber, aber das stimmt schon, was soll jetzt kommen? Also ich habe ja nie wegen Preise das ja gemacht. Also ich würde gerne weiter gesund bleiben und Spaß vermitteln, das würde mir ja reichen. So, ich war ja nie auf Erfolg aus. Das ist ja passiert. Ne? Also Gott sei Dank ist es so. Dadurch bin ich überhaupt nicht verkrampft, sondern kann ganz normal Freude verbreiten. Das ist mir ein Anliegen, einfach Freude zu verbreiten. Mehr möchte ich gar nicht.
Ganz bescheiden. Camila de Feo, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben ja einen Musikwunsch frei. Sie haben sich entschieden für La Donna Richa. Warum?
Ja, weil ich einfach Renato Carosone wahnsinnig mag. Sie kennen alle Tuo Fall Americano. Das war ja in den letzten 2 Jahren, glaube ich, sehr populär. Und er hat ganz viele tolle Songs geschrieben und musikalisch macht das einfach wahnsinnig Spaß, sich das anzuhören. Der Text ist toll, weil er Wortspiele hat. Gut, es versteht jetzt nicht jeder, weil es ja auf Neapolitanisch ist, also meine Sprache, meine Heimatsprache. Und in den Texten geht es immer darum, dass er sich also bestimmte gesellschaftliche Schichten vornimmt und die verhohnepiepelt. In dem Song geht es zum Beispiel jetzt darum, nicht, dass eine Frau sich einen reichen Mann schnappt, sondern ein Mann keine reiche Frau sich schnappen sollte, weil die einfach zu kompliziert ist. Mhm. Aber im Endeffekt ist die Musik einfach toll und macht wahnsinnig gute Laune. Und das will ich einfach jetzt verbreiten mit dem Song.
Camila de Feo alias La Signora, danke für diesen schönen Musikwunsch und für das Gespräch.
Danke auch. Tschüss.